herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer in der Handelszone. Ich freue mich heute, Martin Unger zu begrüßen, den Leiter der Strategieberatung und des Sektors Konsumgüter und Handel beim Beratungsunternehmen EY. Und, als ob das nicht schon genug wäre, ist Martin Unger auch für den gesamten Themenbereich der Nachhaltigkeitsberatung verantwortlich. Lieber Martin, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gern gekommen.
Mit deinen Schwerpunkten Handel, Nachhaltigkeit und Strategieberatung haben wir ja eine enge Zusammenarbeit schon seit Jahren. Zuletzt haben wir zusammen den Sustainable Commerce Report gemacht, auf den ich später noch zu sprechen kommen werde. Aber bevor wir einstarten in Medias Res, würde ich ganz gerne anfangen mit unserem Word Wrap, der zu unserer Handelszone gehört. Und bitte beantworte die Fragen kurz. Wir wollen wissen, wie du tickst. Los geht's. Mein Lieblingstier ist?
Der Tiger.
Wenn ich nur ein Lied hören könnte, wäre es?
My Way.
Am liebsten kaufe ich?
Hochwertige, nachhaltig produzierte Lebensmittel.
Sehr vorbildlich. Das ist eine richtige Antwort in dem Zusammenhang. Dankeschön. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit?
Interessanten, spannenden Menschen und guten Gesprächen.
Oh, da stimme ich dir zu. Das geht mir genauso. Das würde ich meinem 16-jährigen Ich gerne sagen.
Führe dein Leben so, dass du mit 80 Jahren zufrieden auf dein Leben zurückblicken kannst.
Ich glaube, das würde ich meinem auch sagen. Nachhaltigkeit bedeutet für mich?
Die Welt in einem besseren Zustand unseren Kindern und Enkeln zu hinterlassen, als wir sie gegenwärtig vorfinden.
Das sind wunderschöne Antworten gewesen. Vielen herzlichen Dank, lieber Martin.
Danke für die guten Fragen.
Gut, und jetzt würde ich ganz zum Start, ganz kurz und knackig, ein bisschen was über dich wissen. Erzähl mir von dir und deinem Werdegang.
Ich habe in Wien studiert, habe dann sehr viel im Ausland gearbeitet und ein bisschen auch die Welt erkundet und gleichzeitig versucht, auch berufliche Erfahrungen zu sammeln. Bin dann in die Beratung gekommen, weil mich interessiert und fasziniert hat, mit unterschiedlichen Unternehmen, Menschen und Aufgabenstellungen zu arbeiten. Das hat mich bis heute eigentlich sozusagen auch in den Bann gezogen. Ich bin dann in die Strategieberatung hineingegangen, habe dann mit zwei Kollegen die Contrast gegründet vor vielen, vielen Jahren, Professor Eschenbach, Professor Hoffmann. Wir haben dann das größte österreichische Beratungsunternehmen hochgezogen und haben vor 7 Jahren die Contrast dann eben eingebracht in Ernst & Young. Und ich leite eben seit damals die Strategieberatung und dann eben seit einigen Jahren, wie du auch richtigerweise gesagt hast, auch die Nachhaltigkeitsberatung. Und habe von vornherein eigentlich den Sektor Handel und Konsumgüterindustrie für mich als eine besondere Passion entdeckt.
Ja, damit sind wir auch genau beim Thema des heutigen Podcasts, wie du schon sagst, Nachhaltigkeit. Wir haben heuer das wärmste Jahr seit Beginn der Temperaturmessungen. Und es ist klar, jeder muss seinen Beitrag leisten, dazu gehört eben auch der Handel. Wie ist denn deine Einschätzung? Ist diese Einsicht beim österreichischen Handel schon angekommen?
Ich würde mal vielleicht vorweg beginnen, dass es natürlich zu konstatieren ist, dass wir diesen Klimawandel, diese Klimaerwärmung haben. Ich glaube, man muss auch konstatieren, dass es natürlich immer eine Form der Klimaerwärmung gegeben hat. Sie ist nur momentan in der Tat in einer dramatischen Intensität gegeben. Und wir wissen natürlich alle nicht genau, wie viel vom Menschen gemacht wird und wie viel sozusagen die Natur von sich selber letzten Endes heraus produziert. Darf erinnern, es gab ja auch Hitzeperioden, auch im alten Rom, im alten Griechenland. Es gab dann eine kleine Kälteperiode im Mittelalter. Also es gab, wie gesagt, immer wieder Klimaschwankungen.
Ganze Völkerbewegungen, sagt man ja, gehen auf den Klimawandel zurück, noch bevor wir gemessen haben.
Völlig richtig. Also die gab es immer, aber wir haben es jetzt mit einer besonderen Intensität zu tun. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch hier durchaus einen entsprechenden Beitrag leistet, ist relativ hoch. Auf die Frage, wie stark das beim Handel angekommen ist, würde ich sagen, wenn man es vielleicht ein bisschen größer macht und jetzt nicht nur auf Klima setzt, sondern auf Nachhaltigkeit in Summe, dann ist es natürlich schon so, dass beim Handel das Thema Nachhaltigkeit in Summe angekommen ist und dass es wohl kein Handelsunternehmen gibt, das sich nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Die Frage ist, ob die Auseinandersetzung intensiv und systematisch und qualifiziert genug letzten Endes läuft. Und da würde ich sagen, da haben wir ein gemischtes Bild, das ich hier wahrnehmen würde.
Gemischtes Bild. Ich nehme an, du meinst, manche sind weiter, manche weniger weit. Ich glaube, dass es aber natürlich auch eine schwierige Situation für den Handel ist. Wir sind jetzt im 4. Jahr nach Beginn der Pandemie. In den ersten 3 Quartalen des Jahres sind die Umsätze zurückgegangen. Investment in Nachhaltigkeit bedeutet ja auch Investment in Prozesse, auch ein budgetäres Investment. Kann man sich das leisten? Kann sich der Handel das leisten aktuell?
Also ich glaube, du sprichst völlig richtig an, dass der Handel, wie andere Industrien auch, aber doch unter besonderen Herausforderungen steht, weil eben so viel an Veränderungen gleichzeitig kommt. Und wir natürlich neben Veränderungen, wie auch künstliche Intelligenz, wie sozusagen auch Digitalisierung und dergleichen, wir eben auch in eine Polykrise oder Multikrisensituation auch erlebt haben oder erleben. Mit der Ukraine-Krise, mit der Inflation, mit dem Thema Lieferketten-Thematik und Zulieferindustrie, die eben hier zum Teil eben auch ausgelassen hat. Und damit auch Verfügbarkeit von Waren für den Handel selber, Personalthemen. Also der Handel hat gewaltige Herausforderungen. Und du hast völlig recht, vieles drückt natürlich auch auf das Kostenniveau. Und es ist so, dass natürlich nicht alle, aber doch einige Nachhaltigkeitsprojekte eben auch Investitionen erfordern. Und das ist natürlich für den Handel, wie für andere Unternehmen auch, in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten schwerer zu stemmen, gar keine Frage.
Auf der anderen Seite wird dem Handel auch sehr wenig übrig bleiben, als sich dieser Herausforderung zu stellen. Denn sowohl auf nationalstaatlicher als auch auf EU-Ebene sind ja viele Gesetzesmaßnahmen in Vorbereitung.
Du hast völlig recht und ich glaube, das ist dem Handel, wie auch zum Teil auch anderen Industrieunternehmen, noch gar nicht wirklich im vollen Ausmaß bewusst, was hier auf die Unternehmen zukommt. Ich bin immer wieder überrascht, wenn wir Unternehmen beraten und einer der ersten Dinge, die wir tun, ist, dass wir hier mal vorstellen, was an Regulatorik bereits in Kraft ist, was in den nächsten Jahren in Kraft treten wird, wie auch große Handelsunternehmen dann überrascht sind, wie viele Regularien hier für sie relevant sind. Also im Handelsunternehmen kann man sagen, im Handelsbereich sind es in etwa über 100 Regularien, die jetzt schon von Relevanz sind, wenn wir hier ein bisschen umfassender das Thema Nachhaltigkeit definieren. Und ein einzelnes Projekt, alleine das, was durch das Lieferkettengesetz kommen wird, das noch nicht verabschiedet ist, aber das eben jetzt in Ausarbeitung ist auf EU-Ebene, wenn man hier überlegt, wenn Handelsunternehmen hier mehrere 10.000 Artikel haben, was das heißt, mit den Lieferanten und Vorlieferanten hier mal nur einmal die Daten zu erfassen, die in die Systeme hineinzubekommen, dann mit den Lieferanten auch zu schauen, dass man den Nachhaltigkeitsfootprint, den CO2-Footprint auch entsprechend verbessert. Ja? Schon alleine solche Projekte sind gewaltig vom Ausmaß her.
Gewaltig bedeutet, was für eine Laufzeit ist, würdest du sagen? Zu welchem Zeitpunkt sollte
also ich würde sagen, dass die Unternehmer längst hätten beginnen müssen in Wirklichkeit, schon einmal die Voraussetzungen zu schaffen, schon allein auf der Datenebene. Und du kannst davon ausgehen, dass man hier 2 bis 3 Jahre oft Vorlauf hat, zumindest. Ja, und da braucht man auch entsprechende Ressourcen, sowohl auf der Personalseite als auch auf der IT-Seite, damit das funktioniert. Ne? Und das ist jetzt nur mal ein Thema herausgegriffen. Ne? Und das, was natürlich die Unternehmen jetzt mal sehr rasch betreffen wird, ist das Nachhaltigkeitsreporting, das nach Unternehmensgröße ab 2024 dann eben auch als Teil des Lageberichtes eingeführt werden wird, dass auch die Wirtschaftsprüfer prüfen werden, wo letzten Endes die Unternehmen alle Aktivitäten im Bereich von Nachhaltigkeit offenlegen müssen. Ja, welche Nachhaltigkeitsziele, welcher Nachhaltigkeitsfootprint, wie geht man in Richtung CO2-Neutralität letzten Endes auch hin, wie kann man das schaffen, welche Maßnahmen, welche Projekte sind geplant. Also alleine das ist sehr, sehr umfassend auch in der Berichterstattung und macht das, was Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit machen oder machen sollen, auch transparent, auch nach außen transparent. Und das ist auch etwas, was vielen Unternehmen noch gar nicht so wirklich bewusst ist. Das heißt, man kann nur sehr empfehlen, dass gerade Handelsunternehmen sich wirklich sehr intensiv damit auseinandersetzen, was an Regulatorik kommt auf mich zu, was erwarten auch die wesentlichen Stakeholder von mir, die Kunden, die NGOs, aber auch letzten Endes auch die Banken, die Finanzierung machen, vielleicht auch die Investoren, dann auch überlegen, wie ich sozusagen hier meine meine Nachhaltigkeitsstrategie entsprechend entwickle.
Vielleicht sogar auch die künftigen Mitarbeiter, künftiges Personal, denn auch hier sehen wir ja, dass viele junge Menschen immer auf der Suche nach einem Purpose sind. Also langfristig wird Nachhaltigkeit wohl in alle Stakeholder-Bereiche einzahlen.
Also Isabel, völlig richtige und kluge Bemerkung. Es ist gerade jungen Menschen zu Recht ein Riesenanliegen, dass das Unternehmen, für das sie tätig sind, sich ja auch der Nachhaltigkeit verschreibt. Ja? Und hier auch wirklich ehrliche Nachhaltigkeitsprojekte macht, kein Greenwashing. Wir erleben das auch bei uns im Unternehmen. Es gibt eigentlich so gut wie kein Bewerbungsgespräch, wo die Mitarbeiter sich nicht genau erkundigen, was auch wir als EY für Nachhaltigkeit tun, auch im eigenen Unternehmen. Und natürlich muss man auch dazu sagen, sind wir als Arbeitgeber nochmal attraktiver geworden in den letzten Jahren, weil wir eben auch hier das Thema Strategieberatung und Nachhaltigkeitsberatung gleichermaßen auch hier beim Kunden beraten.
Also selbst gleich umgesetzt sozusagen, was die Ziele in der Beratung sind. Das ist doch.
Man sollte guten Rat nicht immer nur weitergeben, man sollte ihn manchmal auch selbst befolgen.
Also völlig richtig gemacht. Es Es gibt ja noch einen weiteren Bereich, und zwar sind viele Unternehmen ja auch allgemeinen Risiken ihrer Geschäftsmodelle ausgesetzt. Um nur ein Beispiel zu nehmen, die Lager sind teilweise voll gewesen im Winter, weil die Temperaturen nicht so niedrig waren, wie man angenommen hatte. Wie können hier Handelsunternehmen sich vorbereiten oder reagieren?
Also ich glaube, es ist gar keine Frage, dass, und das ist ja das, was natürlich auch den Unternehmen zuerst einmal in den Sinn kommt, wenn man sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt, mit den Regularien und auch Entwicklungen, dass man mal die Risiken sieht. Und die möchte ich auch gar nicht wegreden. Natürlich, je nach Branche, je nach Situation und Geschäftsmodell, nach Entwicklungsstand des Unternehmens, sind Risiken mit dem Thema Nachhaltigkeit verbunden, wie mit vielen großen Megatrends in Wirklichkeit. Ich würde nur sehr stark empfehlen, auch gerade den Unternehmen, die Chancenseite auch zu sehen. Im Nachhaltigkeitsbereich liegen eben auch sehr viele Chancen, wenn ich hier rechtzeitig auf die richtigen Themen setze, die richtigen Trends erkenne, mir auch überlege, was sind denn Entwicklungen, die hier kommen werden, die vielleicht auch noch gar nicht gelöst sind in Wirklichkeit und wo ich aber eben zu einer Lösung beitragen kann. Und wenn du das Beispiel jetzt mit der Winterkleidung anführst, wir werden auf der anderen Seite viel mehr an Kleidung brauchen über den Sommer. Neue Materialien, die letzten Endes auch angenehm zu tragen sind, wenn es heiß ist draußen, um ein Beispiel zu nehmen. Wir werden uns mit dem gesamten Thema auch der Klimatisierung auseinandersetzen. Ja, das ist für viele Baumärkte ein Riesenthema und auch eine Riesenchance. Ja. Begrünung von Gebäuden wird ein großes Thema sein. Ja, also viele Themen, die hier letzten Endes auch neu kommen. Und ich glaube halt zutiefst, und das ist vielleicht sozusagen so ein Leitgedanke für mich. Ich glaube, bin der festen Überzeugung, dass wir die großen Herausforderungen im Nachhaltigkeitsbereich in den Unternehmen sehr stark durch Innovation, durch neue Wege, durch neue Technologien lösen werden. Und ich denke, das sollte vielleicht auch etwas sein, ein Spirit sein, den ich mir für viele Unternehmen wünschen würde, durchaus dieses Thema Nachhaltigkeit mit einer sehr starken Chancenbrille auch zu sehen und zu überlegen, wie können wir über neue Wege, neue Geschäftsmodelle, über neue Ansätze einfach hier zum Gewinner aus dieser Nachhaltigkeitsentwicklung werden und hier uns über das Thema Nachhaltigkeit positiv differenzieren und letzten Endes sogar Wettbewerbsvorteile aufbauen.
Ja, da hast du vollkommen recht. Also ich meine, mit dem Thema auseinandersetzen muss man sich ohnehin, also lieber frühzeitig und dann noch einen Gewinn daraus ziehen, als das Thema auf die lange Bank zu schieben.
Ja, und es mit einem positiven Spirit versehen. Ich glaube, das ist wichtig. Es nicht als eine negative Pflichtübung sehen, sondern wirklich zu sagen, okay, diese Entwicklung kommt, die können wir auch gar nicht verhindern. Lass uns doch das Beste daraus machen und lass uns daraus eine Chance machen. Und ich bin überzeugt davon, wir werden viele Unternehmen erleben in den nächsten Jahren, etablierte Unternehmen, Startups, ja, die dieses Thema als Nachhaltigkeit als Chance begreifen und die mit dem Thema Nachhaltigkeit wachsen werden, erfolgreicher werden, sich differenzieren können und letzten Endes dabei auch gleichzeitig Gutes tun. Und ich glaube, genau solche Unternehmen brauchen wir.
Ja. Ja, vollkommen richtig. Also gerade, um auf einen Punkt zu kommen, den du gerade sagtest, nicht nur Nachhaltigkeit, sondern auch die Verknüpfung mit Technologie. Es gibt ja ganz spannende Startups, die jetzt anfangen, KI zu benutzen, um Gebäudesteuerung zu ermöglichen. Das heißt, also mit noch mehr Daten noch klugere, nachhaltigere Gebäude zu schaffen. Also eröffnen sich uns unendliche Möglichkeiten.
Da hast du völlig recht. Also ich denke gerade das Thema künstliche Intelligenz, Digitalisierung in Verbindung mit Nachhaltigkeit, da ist unglaubliches Potenzial gegeben, dass wir hier, ohne dass wir hier eigentlich auf Komfort verzichten müssen, einfach mit viel, viel weniger Ressourceneinsatz leben, wohnen, bauen und so weiter können. Und gerade im Real Estate-Bereich, der ja doch ein großer CO2-Verursacher ist, haben wir hier, beginnend von der Konstruktion, über den gesamten Bau, über den gesamten Betrieb, über den gesamten Lebensweg eines Gebäudes, unfassbar viel an sinnvollen Einsparungsmöglichkeiten. Und ich sag mal, die zu lukrieren, ich denke, das ist einfach gut und schlau und sollte unser Ziel sein. Und ich denke, in Summe, und das ist für mich ein zweiter Leitgedanke im Nachhaltigkeitsbereich. In Summe geht es ja darum oder sollte es darum gehen, dass wir mit deutlich weniger Ressourceneinsatz durch unser Leben kommen und unser Leben meistern. Mhm. Ja? Und jetzt ohne, dass wir hier in vielen Bereichen unfassbare Einschränkungen und Verzichts- und Verbotserklärungen haben, die wir jetzt da oder dort situativ brauchen. Ja, aber ich glaube, dass es eben hier über diese neuen Ansätze dazu kommen kann und dazu kommen wird, dass wir ohne großen Verzicht diesen Leistungskomfort halten wir können, in vielen Bereichen.
Verzicht ist tatsächlich ein fantastisches Stichwort und damit eine gute Überleitung zu unserem Sustainable Commerce Report, den wir ja dieses Jahr zum zweiten Mal gemeinsam publiziert haben. Und da beleuchten wir neben der Händlerseite auch die Kundenseite. Und wir haben festgestellt, dass der Verzichtsunwillen tatsächlich sehr wichtiger Punkt ist auf der Kundenseite. Welche weiteren Erkenntnisse hat der Report denn gebracht, was den Kunden betrifft?
Nun, ich glaube, der Report war in Summe wieder mal sehr spannend und danke auch wieder sehr, dass wir den wieder auch gemeinsam mit dem Handelsverband machen konnten. In der Tat hast du angesprochen, dass es uns Menschen in Summe oftmals nicht ganz leicht fällt, auf Annehmlichkeiten zu verzichten. Wir haben da ja auch gesehen, dass es auch Unterschiede gibt, hier durchaus auch in den Generationen, dass die Jüngeren auf bestimmte Bereiche leicht verzichten können, zum Beispiel oft auf Fleisch leichter verzichten als die ältere Generation, dafür auf irgendwo Kleidung oder auch auf Flugreisen schwerer verzichten können als die ältere Generation. Man kann das auch gut nachvollziehen, wenn man sich hier in jüngere oder in ältere Leute auch hineinversetzt. Was wir natürlich auch gesehen haben als Resultat ist, dass die Polykrise, die auch gleichzeitig natürlich auch eine Wirtschaftskrise ist, das Thema Nachhaltigkeit insofern beeinflusst, weil eben mehr und mehr Menschen sich das Thema Nachhaltigkeit oder nachhaltige Produkte nicht mehr leisten kann. Ich glaube, das ist wesentlich, das muss man auch beim Namen nennen. Das Thema Nachhaltigkeit ist den Menschen nach wie vor ein Riesenanliegen, aber fast die Hälfte der Konsumenten sagt, wir können es uns einfach nicht mehr leisten. Ein weiteres Ergebnis, das wir haben aus den Konsumenten heraus, ist, dass die meisten Konsumenten orientierungslos sind. Es ist ganz schwer für Konsumenten, auch wenn sie sich für Nachhaltigkeit interessieren, am Point of Sale festzustellen, ist dieses Produkt jetzt nachhaltig oder ist es das nicht? Und das kann man den Konsumenten auch gar nicht verübeln. Es ist nahezu auch für uns Experten eigentlich unmöglich, ja, wirklich am POS zu beurteilen, wie nachhaltig sind ja gewisse Produkte. Und da würde ich mir sehr wünschen, dass wir hier wirklich, ich sag mal, staatlich gedeckte Siegel, Prüfnummern und so weiter auch bekommen, wo wir es dem Konsumenten erleichtern, zu entscheiden und zu sehen, welches Produkt ist jetzt nachhaltig produziert und welches weniger.
Ja, es gibt zahlreiche Siegel am Markt natürlich, aber die alle verschiedene Themen und Dinge beleuchten. Und allein schon dieser Vielzahl von Siegeln ist dem Konsumenten eigentlich keine große Hilfe.
So ist es. Und man muss dazu sagen, ein umfassendes Nachhaltigkeitssiegel haben wir nicht. Ja, also wir haben so Teilsiegel, ja, aber ein umfassendes Nachhaltigkeitssiegel, das wirklich die wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen umfassend beleuchtet und dann eine einfache Skalierung der Produkte wahrnimmt, dass ich das am POS anhand der Farbskala oder einer Notenskala entscheiden kann, das fehlt aus meiner Sicht. Und das wäre ganz, ganz wichtig, um dem Konsumenten es ja leichter zu machen, zu nachhaltigen Produkten zu greifen.
Das wäre natürlich auch der erste Schritt hin zu einem möglichen Anreizsystem. Befragungen haben wir ja auch festgestellt, dass Kunden durchaus einen Anreiz schätzen würden, um noch nachhaltiger zu agieren, der dann vielleicht auf den Social Media geteilt werden könnte. Was denkst du, wie ein Anreizbonus-Belohnungsprogramm für Kunden konkret aussehen könnte?
Also ich denke, so ein Anreizsystem könnte mannigfaltig sein. Es würde schon einmal damit beginnen, dass es, wenn ich eine Transparenz habe, ja, das ist wahrscheinlich für viele Bürger, für viele Menschen durchaus auch interessant wäre, dann so einen eigenen Nachhaltigkeitsfootprint zu erstellen und transparent zu machen und vielleicht so ein positives Match auch zu beginnen. Wer sozusagen kommt denn mit einem geringeren Nachhaltigkeitsfootprint gesund und glücklich durchs Leben? Ja, ich glaube, das wäre schon mal ein erster Schritt. Und dann sozusagen, was schön wäre, wenn man wirklich sozusagen im Handel ein Bonussystem hätte, das, wo man hier Bonuspunkte eben sammeln kann, wenn ich hier eben nachhaltige Produkte sammle und wo ich dann wiederum vielleicht diese Bonuspunkte gar nicht jetzt in Geld, sondern vielleicht in andere Nachhaltigkeitsprodukte einlösen kann. Es wäre natürlich toll, wenn auch der Staat das ein Stück weit unterstützen würde, dass nachhaltige Produkte gekauft werden. Ich glaube, der Staat könnte und sollte daran ein Interesse haben. Jedenfalls, wir sollten alles tun, damit eben auch hier mehr nachhaltigen Produkten gekauft wird. Wobei vielleicht auch noch eine Bemerkung, wenn man ja immer sagt, nachhaltige Produkte müssen immer teurer sein, da möchte ich nochmal sagen, in manchen Fällen ist das leider so. In vielen Fällen kann ich eben durch hier neue Lösungen, durch Innovationen wiederum, Produkte nachhaltiger machen, ja, ohne dass sie teurer werden. Und das muss auch ein Ziel sein, denn wir haben schon vorhin gesehen, je teurer die Produkte sind, desto schwerer tun sich die Konsumenten, sie auch zu kaufen. Und deswegen müssen auch die Produzenten danach trachten, zu schauen, nachhaltige Produkte zu kaufen, zu verkaufen und zu produzieren, ohne dass sie teurer werden.
Ja, das sollte das Ziel sein. Was denkst du, jetzt, um zurück zur Unternehmensseite zu kommen, was müssen Unternehmen tun, um im gesamten Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit gut zu verankern?
Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Frage. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass das Thema Nachhaltigkeit ganz oben angesiedelt ist. Ja, bei den Eigentümern, bei den Vorständen, bei den Geschäftsführern. Das ist ein Top-Management-Thema zuerst einmal. Und vom Top-Management aus muss es das gesamte Unternehmen erfassen. Alle Mitarbeiter, alle Bereiche. Und es muss eben wirklich hier ein ganz, ganz zentrales strategisches Thema sein, ein Element sein der gesamten Unternehmensstrategie. Das ist also aus meiner Sicht mal der erste Weg. Da müssen sich Unternehmen oder sollten sich Unternehmen damit auseinandersetzen, wie schon erwähnt, was an Regulatorik kommt auf mich zu, was an Stakeholder-Erwartungen kommt auf mich zu und wie will ich mich strategisch als Unternehmen zum Thema Nachhaltigkeit positionieren. Will ich unter Anführungszeichen nur die Regularien erfüllen? Will ich mich differenzieren? Will ich vielleicht bei einzelnen Themen sogar best in class werden und hier wirklich massive Wettbewerbsvorteile aufbauen? Dann auch überlegen, was sind denn eigentlich die wesentlichen Projekte, die ich sozusagen auch hier angehen möchte? Ja? Und welche Ziele will ich damit auch letzten Endes auch erreichen? Wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, wird man dann schnell sehen, dass gerade Handelsunternehmen viele Möglichkeiten haben. Oft sind es hunderte an Projektmöglichkeiten. Und aus diesen Projektmöglichkeiten muss ich dann jene auswählen, die auf der einen Seite den stärksten Nachhaltigkeitsimpact bringen und auf der anderen Seite die aber auch finanziell einen positiven Impact bringen oder zumindest keinen negativen. Und dann eben hier dann diese Projekte dann entsprechend ins Leben rufen, die dann auch operativ entsprechend auch umsetzen und dann auch messen, dass sie die entsprechenden Ergebnisse bringen. Das ist mal schon ganz wesentlich. Und wenn man sich anschaut, wo die Unternehmen gegenwärtig stehen, dann habe ich schon erwähnt, dass das Thema Nachhaltigkeit die Handelsunternehmen erreicht hat. Wohl kein Unternehmen, das sich nicht damit auseinandersetzt. Wenn man dann aber ein bisschen tiefer hineinblickt, dann sehen wir, dass gerade mal 36% der Handelsunternehmen wirklich das Thema Nachhaltigkeit in der Strategie etabliert hat. 18% sind dabei, es zu tun. Na gut, damit haben wir mal gerade die Hälfte der Unternehmen, die mal nur das Thema Nachhaltigkeit als Teil der Strategie definiert haben. Wenn wir dann weiter hineingehen, 13% der Unternehmen, nur 13% der Unternehmen haben klare Nachhaltigkeitsziele definiert. 21% arbeiten daran. Ja? Wenn man dann hineingeht ins Thema Programmmanagement, 11% haben gegenwärtig ein Programmmanagement und Projektmanagement zum Thema Nachhaltigkeit. Und im Vergütungssystemsbereich, das haben wir ja auch abgefragt, sind es lediglich 5% der Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeitsziele im Anreizsystem verankert haben. Und da brauche ich kein Prophet sein. Wenn ich sozusagen so, dürftig das Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen, in den Unternehmensstrategien verankert habe, nicht operationalisiert habe, nicht in den Entlohnungssystemen drinnen habe, dann werde ich damit auch keine Bäume ausreißen. Ja, und da müssen, da sind Unternehmen sehr gut beraten, da wirklich an Speed und aber auch an Fundiertheit, an Professionalität hier aus meiner Sicht zuzulegen, wenn man hier diese Nachhaltigkeitsziele auch tatsächlich erreichen möchte und wenn man auch gerade auch dieses Thema Nachhaltigkeit nützen will, um Wettbewerbsvorteile aufzubauen.
Ist es vielleicht auch ein Thema der Ressourcen oder des internen Personals, des Know-hows, abgesehen davon, dass natürlich extern beraten? Zur Verfügung stehen?
Da hast du recht, natürlich ist es der Fall. Ja, und wir haben schon vorhin gesprochen, es kommen dann auf den Handelsbereich eben doch mehrere Herausforderungen zu und die letzten Jahre waren auch nicht ganz einfach. Und natürlich ist es auch ein Ressourcenthema auf der Personalseite. Die meisten Handelsunternehmen haben zu wenig an Nachhaltigkeitskompetenz drinnen. Ist ja klar, ist ja auch ein neues Thema. Da ist man eben auch gut beraten, auch von extern sich Unterstützung auch hereinzuholen, beziehungsweise dann eben auch Nachhaltigkeitskräfte vom Markt zu holen oder auch auszubilden. Und es ist zum Teil natürlich auch ein finanzielles Thema, gar keine Frage. Aber es führt kein Weg vorbei, das hast du vorhin ja völlig richtig gesagt, sich diesem Thema zu stellen, besser früher als später. Speziell eben auch dann, wenn ich eben vor allem auch die Chancen nutzen möchte.
Wir haben noch 17 Jahre. Also bis 2040 möchte Österreich klimaneutral sein. Wo stehen wir auf dieser Reise? Wie weit sind wir?
Naja, in Wirklichkeit natürlich noch weit davon entfernt. Und Österreich hat sich in den letzten Jahren immer dadurch ausgezeichnet, dass wir auch im Nachhaltigkeitsbereich uns hohe Ziele vorgenommen haben, oft sogar höhere als die EU selbst und die bislang natürlich bei weitem nicht einhalten konnten. Und auch zu CO2 Ausstoß, von der nicht verringert werden, sondern er ist bis hin und bislang stetig angewachsen. Man muss schon dazu sagen, das haben andere Länder besser gemacht und besser zusammengebracht in der Vergangenheit.
Was sind so die Best Practices international, sowohl auf der Handelsunternehmensseite als auch auf der Länderseite?
Naja, also schon relativ weit sind die Skandinavier, also Schweden sind da mal die Dänen, die Finnen, die sind schon recht gut und haben es geschafft, dass man hier den CO2-Footprint in Summe deutlich reduzieren konnte. In Asien sind Länder wie Singapur weit vorne. Auch interessanterweise, jetzt passiert auch relativ viel, auch in China, wobei China natürlich nach wie vor der CO2-Ausstoß wächst. Aber muss man immer wieder sehen, natürlich auch den Wohlstand und die Bevölkerungssituation, die wir dort haben. Aber dort gibt es sehr viel an Projekten. Aber ich würde sagen, die skandinavischen Länder sind für uns wahrscheinlich am stärksten Vorbild. Und ich denke, Das ist auch wesentlich, dass wir hier die nächsten eben 17 Jahre gut nützen und zu diesen Zielen auch wirklich realistische Projekte auch setzen. Und da muss auch das Gesamtkontinuum auch letzten Endes stimmen. Das heißt, da ist es auch wichtig, dass wir dann auch entsprechend rasche Genehmigungen bekommen für neue Anlagen, für auch neue Energieanlagen und dergleichen. Also auch wir brauchen auch die rechtlichen Rahmenbedingungen dazu, damit das eben auch ja kein Papiertiger bleibt. Und wir müssen sowohl von der öffentlichen Hand, aber auch in den Unternehmen und auch im privaten Bereich die entsprechenden Maßnahmen setzen, damit das gelingt. Und ich bin da nur teiloptimistisch, ob wir wirklich uns hier aufringen, beim nächsten entscheidenden Step wirklich weiter vorn dabei zu sein und diese Ziele wirklich zu erreichen. Ich denke, das wäre wichtig und das sind wir auch der nächsten Generation schuldig.
Ich denke, in dem Bereich werden wir noch sehr stark zusammenarbeiten, denn ein gewisser Teil davon liegt auch in unserer Aufgabe. Und ich freue mich, dass wir hier diesen Weg gemeinsam gehen. Damit sind wir auch schon fast am Ende. Jetzt habe ich ein paar persönliche Fragen noch. Was sind denn deine Lieblingsberatungsprojekte?
Meine Lieblingsberatungsprojekte sind Projekte, wo ich einen Beitrag dazu leisten kann, dass Unternehmen wertvoller werden, erfolgreicher werden, mit einem nachhaltigen Weg, wo Unternehmen erfolgreicher sind, indem sie das Thema Nachhaltigkeit als einen Differenzierungsanker, als einen Wachstumsanker nutzen, wo Unternehmen innovativer werden, neue Wege beschreiten, wo es auch gelingt, Arbeitsplätze, neue Arbeitsplätze zu gründen und wo diese Unternehmen damit eben nicht nur per se ich sag mal, erfolgreicher sind und mehr Gewinn machen und größer werden und mehr Umsätze erzielen, sondern eben auch ein wertvoller Bestandteil letzten Endes unserer Gesellschaft sind. Wenn das gelingt, dann freut mich das immer ganz besonders.
Das kann ich verstehen. Das ist dann auch fürs Team das schönste Beratungsprojekt, nehme ich an, weil man gemeinsam die Ärmel hochkrempelt und etwas erreicht.
Ganz genau. Und ich sag mal, so einen ganz kleinen Beitrag leistet, dass unser Leben, unsere Gesellschaft ja und auch unsere Umwelt eine Spur besser tickt und ein bisschen besser wird.
Das sind wunderschöne Abschlussworte. Gehst du optimistisch in 2024?
Ich bin ein Naturoptimist. Insofern gehe ich ja optimistisch in 2024 hinein. Und ich glaube, dass wir 2024 vielleicht noch ein bisschen herausfordernde Rahmenbedingungen vorfinden werden. Und wir sollten dann mit noch mehr Optimismus auf 2025, 2026 blicken, wo ich hoffe, dass sich da noch mehr Licht am Ende des Tunnels zeigt.
Wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Martin. Es waren hochinteressante Einblicke. Danke für deine Zeit. Und ich bedanke mich natürlich sehr, sehr herzlich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ich freue mich auf die nächste Handelszone. Danke, Martin.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.